SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Globo spaltet sein Russlandgeschäft ab. Das saarländische Unternehmen hat da nach eigenen Angaben zum Jahreswechsel alle Lebensmittelmärkte in eine eigene Gesellschaft überführt. Die bisherigen Globus-Gesellschafter bleiben demnach weiter an den Russlandgeschäften beteiligt. Wolfgang Wirz-Nentwich, Leiter der SR-Wirtschaftsredaktion, ist hier bei mir im Studio. Wolfgang, warum macht Globus das?
Und ich glaube, es ist vor allem eine formelle Maßnahme, um den Konzern in Deutschland aus der Schusslinie zu nehmen. Globus ist ja in ein Dilemma geraten, ohne eigene Schuld. Es war ja lange Zeit ausdrücklich erwünscht, dass der Handel und Wandel zwischen Russland und Europa und dem Westen betrieben wurde. Und als der Krieg und die Sanktionen kamen, gerieten plötzlich alle in die Schusslinie und unter Verdacht, die dann in Russland weiter Geschäfte betrieben haben. Der politische Druck ist dann sehr gewachsen. Man muss aber auch sagen, Globus hat sehr viel Geld, sehr viel Zeit, sehr viel Herzblut investiert, um international zu expandieren, auch in Russland. Und dass man das nicht einfach so über Bord werfen kann und will, das muss man auch verstehen. Und man darf nie vergessen, der Übeltäter sitzt nicht in St. Wendel, sondern im Kreml.
Wir kennen Globus hier mit den Lebensmittel- und Baumärkten. Welche Dimension hat denn eigentlich das Russlandgeschäft des Globus-Konzerns?
Also generell ist, glaube ich, in vielen Saarländern gar nicht klar, was der Globus-Konzern inzwischen so europaweit ist. Also es gibt ja fast 10 Milliarden Euro Umsatz brutto, jetzt gab es im letzten Jahr. Es gibt 65 Warenhäuser in Deutschland, 16 in Tschechien, 88 Baumärkte in Deutschland, 2 in Luxemburg und insgesamt 45.000 Beschäftigte. Und in Russland ist man schon seit 2006 aktiv. Im Großraum Moskau gibt es 20 Märkte mit ebenfalls rund 10.000 Beschäftigten.
Das heißt, da wird auch ordentlich Gewinn gemacht. Wo fließt der jetzt hin?
Also Globus muss als Familienbetrieb keine Bilanzen vorlegen. Wie viel Gewinn da wirklich gemacht wird, das wissen nur die Beteiligten selbst und hoffentlich auch das Finanzamt. Aber aus Russland gibt es keine konkreten Zahlen. Aber wenn die Beteiligung der Familie weiter bei 100% liegt, dann fließen ihnen wie bisher die Gewinne zu. Aber sie tragen natürlich auch das volle Risiko wie bisher.
Also die Abspaltung ist erstmal vor allem eine Papierlösung oder ergeben sich dadurch auch Vorteile für Globus, zum Beispiel, wenn es um EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs geht?
Nee, das sehe ich im Moment nicht, denn Lebensmittel und Agrarerzeugnisse sind von der EU ausdrücklich von Sanktionen ausgenommen worden. Darauf hat Globus auch von Anfang an verwiesen, als diese Diskussion aufkam, auch zu Recht, und hat auch darauf verwiesen, dass in den Märkten dort sehr viele regionale russische Produkte verkauft werden, die gar nicht aus Deutschland oder der EU stammen. Und Russland ist ja auch nicht nur der Diktator und seine Kriegsklicke, sondern das sind 144 Millionen Menschen, von denen viele ja selbst unter dem Regime leiden, auch wenn irgendwas anderes erzählt wird. Es gibt Verantwortung für die Beschäftigten. Und wenn eines Tages mal das Regime wieder wechselt, jemand anders an die Macht kommt, wird es plötzlich vielleicht wieder schick, in Russland zu investieren und empfohlen von der Politik im Westen. Und was man dann aber mal verloren hat, ist nur ganz, ganz schwer wieder aufzubauen. Also das muss man auch in die Waagschale legen, wenn man das insgesamt beurteilen will. Jeder Kunde, jeder Handelspartner muss das für sich entscheiden. Aber diese Argumente muss man schon im Gesamten sehen, um dann auch zu einer fairen Einschätzung zu kommen.
Das saarländische Unternehmen Globus hat alle Russlandgeschäfte, die Lebensmittelmärkte in eine eigene Gesellschaft überführt. Einschätzungen dazu gab es von Wolfgang Wirz-Nentwich hier in der Region am Nachmittag. Der Städte- und Gemeindebund fordert, dass zusätzliche staatliche Leistungen in Deutschland ausgesetzt werden. Die Kommunen sind finanziell am Limit, das hören wir schon länger. Vor allem die Sozialausgaben sind demnach das Problem. Sie hätten sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Der St. Ingberter Oberbürgermeister Uli Meyer ist Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages, CDU-Oberbürgermeister. Ja, Herr Meyer, Ihr Amtskollege im Bund, der CSU-Politiker Uwe Brandl, der hat gesagt bei der Pressekonferenz, dass die Kommunen wegen der schwachen Finanzen gezwungen seien, die Grundsteuer anzuheben. Ja, sie könne gar nicht aufkommensneutral bleiben, wie es immer heißt. Womit müssen die saarländischen Hausbesitzer rechnen?
Also die saarländischen Kommunen erheben ja jeweils selbst und autonom die jeweilige Grundsteuer. Und da ist natürlich das Niveau immer abhängig, wie ist die konkrete Situation vor Ort. Ich merke aber, dass die meisten saarländischen Gemeinden versuchen, das Aufkommensniveau bei Erlass einzuhalten. Wobei man muss nicht sagen, durch die Grundsteuerreform verändert sich der einzelne Wert des Grundstücks, sodass es durchaus sein kann, einer bezahlt mehr für seine Immobilie, ein anderer aber weniger.
Jetzt ist es ja überhaupt nur eine der wenigen Steuern, wenn nicht die einzige Steuer, die die Kommunen überhaupt selber in der Hand haben. Und wir hören ja immer wieder, dass die Kommunen finanzschwach sind. Liegt es da nicht nahe, dass eine Erhöhung kommt, weil das jetzt einfach auch in dem Zuge ja einfach ist, dies umzusetzen?
Also ich glaube, der Städte- und Gemeindebund hat zu Recht darauf hingewiesen, unser ganz großes Problem ist nicht die Grundsteuer, sondern das ist, dass der Bund immer neue Leistungsgesetze erlässt und wir es bezahlen dürfen. Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer hat das mal als Zechprellerei bezeichnet. Der Bund verteilt Großzügigkeiten und wir dürfen es bezahlen. Und wenn das so weitergeht, dann sind wir auch nicht mehr zahlungsfähig, beziehungsweise müssen alle Steuern, die wir haben, auch nochmal erhöhen.
Also da war zum Beispiel auch ein Thema, dass vor allem die Unterbringung von Flüchtlingen ein wesentlicher Kostenfaktor ist. Aber dafür bekommen die Kommunen ja Geld vom Bund, oder?
Wir bekommen Geld, das Land auch. Und das Land reicht es auch für das Saarland sehr guten Verteilungsschlüssel auch an die Kommunen weiter. Aber es ist natürlich nicht nur mit einer Unterbringung getan. Wir brauchen natürlich auch dann entsprechende Integrationsmaßnahmen. Wir müssen Immobilien instand halten, wir müssen uns um die Leute kümmern. Und das ist natürlich etwas, was in Zeiten knapper Kassen halt zusätzlich zu Buche schlägt.
Und dafür gibt es kein zusätzliches Geld.
Der Bund hat uns da zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt, aber es reicht halt nicht.
Sie wollen mehr Geld, Sie wollen nicht weniger Leistung erbringen oder würden Sie auch sagen, wir müssen was ganz Bestimmtes lassen?
Also das eine ist, der Bund muss mehr Geld bezahlen. Das zweite ist aber auch, dass der Bund die Möglichkeiten nutzt, dass wir unsere Verwaltung verschlanken können. Schauen Sie mal den Bereich Kfz-Anmeldung an. Warum muss das beim Staat passieren? Warum können wir nicht einfach sagen, man meldet sein Auto künftig gemeinsam an, wenn er sein Auto auch versichert? Das läuft in anderen Ländern wie in Österreich völlig unproblematisch. Hätten wir auf einen Schlag eine deutliche Entlastung in der kommunalen Verwaltung, wir haben eine Kostenersparnis und das Personal kann für andere Dinge eingesetzt werden. Das sind ganz kleine Beispiele, wie man eigentlich mit Dingen Personal freisetzen kann, wie man Geld sparen kann und im Übrigen die Menschen auch eine bessere Leistung haben am Schluss.
Also Bürokratieabbau, haben Sie da noch ein anderes Beispiel? Das ist ja ganz interessant, das zu hören. So.
Also zum Beispiel die Schwellenwerte im Bereich der Vergaben sollten aus meiner Sicht auch erhöht werden. Das ist ein weiteres Beispiel. Im Bereich des Fördermittelrechts ist es eine Forderung auch zur Städte- und Gemeindetags, dass wir ähnlich wie in Sachsen auch eine Kommission einberufen, die sich anschaut, wo können wir unser Fördermittelrecht vereinfachen, weil viele kleine Kommunen sind nicht mehr in der Lage, die komplexen Anforderungen und die rechtlichen Normen zu erfüllen, um überhaupt ans Geld zu kommen.
Klamme Kassen der Kommunen, wie kann Ihnen geholfen werden? Was sind mögliche Lösungen? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem St. Ingberter Oberbürgermeister Uli Meyer gesprochen. Der CDU-Oberbürgermeister ist auch Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages. In der SHG-Klinik Völklingen gibt's Ärger. Eine Pflegekraft hat in einer Online-Petition die Arbeitsbedingungen scharf kritisiert. Es herrsche Arbeitskräftemangel, der dadurch ausgeglichen werde, dass die vorhandenen Beschäftigten immer noch mehr leisten müssten. Das hört sich danach an, als sei im Krankenhaus die Zeit vor 10 Jahren angehalten worden. Da hat es nämlich damals schon Kritik an den Arbeitsbedingungen von Pflegekräften gegeben. Und sowohl die damalige Ministerin Bachmann als auch die Arbeitgeber hatten Besserung gelobt. Bei mir ist SR3-Reporterin Stefanie Balle. Ja, Steffi, wo liegt denn bei der SHG-Klinik in Völklingen jetzt das Problem? Das ist ja eigentlich eine Vorzeigeklinik mit ihrem Thorax- und Herzchirurgiezentrum.
Ja, aber ganz offensichtlich leidet die SHG-Klinik in Völklingen unter der wirtschaftlichen Schieflage, die ursprünglich bei der SHG-Klinik in Merzig vor 1,5 Jahren zur Insolvenz geführt hatte. Der Sanierer, der für Merzig eingesetzt worden ist, der hat einen strengen Sparplan vorgelegt, 2 Stationen geschlossen und wurde dann ziemlich genau vor 1 Jahr, zum 01.01.2024, Verwaltungsdirektor in Völklingen an der SHG-Klinik. Und wie es scheint, greift er da rigoros durch. Er habe Abläufe und Abteilungen verändert und die Beschäftigten, zumindest diejenigen, die die Petition unterzeichnet haben, monieren einen sehr rauen Umgangston, der mit dazu führe, dass immer mehr Pflegekräfte, aber auch Ärzte dem Krankenhaus in Völklingen den Rücken kehrten und in andere Kliniken wechseln würden. So steht es zumindest in dieser Petition, die innerhalb von wenigen Tagen von fast 500 Unterstützern unterzeichnet worden ist.
Das ist ja jetzt schon ein ganz schöner Schritt, so eine Online-Petition zu starten in so einer Sache. Wie hat denn die Krankenhausverwaltung auf diesen, ich nenne es jetzt mal Frontalangriff, reagiert?
Auf meine Anfrage hin erstmal gar nicht. Ich soll in einer Woche zum Gespräch kommen. Der Urheberin der Petition, hätte ein Bote ein Schreiben der Verwaltung zu ihr nach Hause zugestellt, erzählt sie auf Nachfrage. In dem sei sie aufgefordert worden, die Petition innerhalb 48 Stunden zu stoppen. Man wolle ja keine rechtlichen Schritte einleiten und hätte ja erst mal miteinander sprechen können, soll da drin gestanden haben.
Das hört sich nach einem Maulkorb an. Hat die Geschichte denn jetzt ein Nachspiel?
Also einfach so stehen lassen kann man die Vorwürfe ja nicht. Da wird von gefährlicher Pflege gesprochen und durch Kommentare von Mitunterzeichnern bestätigt. Sowas geht natürlich gar nicht. Da wird sich mindestens die Klinikleitung äußern müssen. Außerdem hat die Initiatorin einen Anwalt eingeschaltet. Der soll ihr Anliegen dem Aufsichtsrat der SHG vorlegen. Spätestens dann wird das Ganze ein Vorgang, der auch die Politik beschäftigen wird. Ob dann Köpfe rollen, das hängt ganz davon ab, wie glaubwürdig die Missstände dargestellt und möglicherweise auch belegt werden können. Wie sich die Geschäftsleitung der SHG zu dem ganzen Vorgang verhält, das erfahren wir ja dann, wenn sie sich in einer Woche beim Gesprächstermin mit mir dazu äußert. Vielleicht wird sie das tun.
Ärger in der SHG-Klinik Völklingen, da hat es eine Online-Petition gegen die Arbeitsbedingungen gegeben. Die sind da scharf kritisiert worden. Informationen waren das von SR3-Reporterin Stefanie Balle. So langsam fangen wir an, die Geschichte des Jahres 2025 zu schreiben. Ist ja fast wie ein weißes Blatt Papier, so ein neues Jahr. Aber nur fast, so ein paar Ereignisse, die 2025 eine Rolle spielen, die stehen nämlich schon fest. SR3-Reporterin Kerstin Gallmeier hat da was für uns.
Der Start war schon mal vielversprechend. Der Mindestlohn ist bereits erhöht, die Grundsteuerreform in Kraft. Da gucken wir nach vorn. Auf das Gedenkjahr 2025. 80 Jahre Befreiung des KZs Auschwitz.
Als die sowjetischen Truppen am 27. Januar 1945 gegen 15 Uhr das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau erreichen, finden sie dort nur noch wenige lebende Häftlinge vor.
Am 8. Mai, 80 Jahre Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit das Ende des Zweiten Weltkriegs. Doch leider nur in Europa. Im August vor 80 Jahren warfen die USA zwei Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki ab. Doch es gibt auch Erfreuliches zu feiern. Der Walzerkönig Johann Strauss Sohn würde am 25. Oktober 200 Jahre alt, würde er noch leben. Und wenn diese Pop-Ikone
Hi, my name is Michael Jackson.
Das tun würde,
This is my story.
Würde dieser Michael Jackson die erste Filmbiografie über ihn vielleicht als Ehre empfinden. Der Film soll voraussichtlich im Oktober in die Kinos kommen. Auf Ehre und Stolz hoffen auch die deutschen Fußballfrauen bei ihrer EM im Juli in der Schweiz. Und besonders stolz können wir im Saarland im Herbst unser Bundesland präsentieren. Denn der Tag der Deutschen Einheit wird in diesem Jahr in Saarbrücken groß gefeiert.
Wir wollen ein tolles Fest für möglicherweise mehrere hunderttausend Gäste im Saarland haben. Und das wird dann ganz sicherlich eine der aufwendigsten, vielleicht die größte Veranstaltung sein, die das Saarland bislang organisiert hat.
Können Sie sich also schon mal in den Kalender schreiben, der 3. Oktober, ein schönes langes Wochenende mit einer großen Party in Saarbrücken.